Kunstradio. Radio Kunst.
Und was also sicher erwähnenswert ist, dass Ingeborg Bachmann in Österreich zwar als österreichische Dichterin gerne verkauft wird, dass aber Österreich, also Ingeborg Bachmann, glaube ich, noch sehr viel schuldig geblieben ist. Und unter anderem sind eben diese Tonbandaufnahmen in ganz Europa verstreut und sie sind nicht in den österreichischen Archiven.
Zu dieser Überzeugung ist die österreichische Schriftstellerin Katharina Riese gelangt, und zwar während sie zusammen mit dem deutschen, in Wien lebenden Künstler Ulf Langheinrich ein Stimmporträt der Ingeborg Bachmann erarbeitet hat.
Die Arbeit verdanke ich der Frau Marga Schmidt, die im deutschen Phonoarchiv ein Register dieser Tonbandaufnahmen erstellt hat. Und die sind in der Ingeborg Bachmann Gesamtausgabe von Koschl und Weidenbaum publiziert. Das war der Ausgangspunkt dieser Arbeit. Und was mich schockiert hat, ist, dass in den österreichischen Archiven, also im Phonoarchiv und im Literaturarchiv, diese Bänder bis jetzt nicht gesammelt sind.
Im heutigen Kunstradio, zu dem Sie Matthias Fuchs begrüßt, senden wir das Radiostück Ingeborg Bachmann, ein Stimmporträt von Katharina Riese und Ulf Langheinrich. Im zweiten Teil der Sendung bringen wir Sie in einen Wald, nicht aus Christbäumen, sondern aus Wellen, den der Oberösterreicher Reinhard Barth für das Radio entstehen lässt. Das Stimmporträt der Ingeborg Bachmann entstand natürlich aus Anlass des 20. Todestages der Dichterin. Ausgangspunkt war eine Gedenkveranstaltung des Literaturhauses in Wien, bei der Katharina Riese sozusagen als ersten Teil ihrer Auseinandersetzung mit der Stimme der Bachmann Ausschnitte aus Rundfunkinterviews, Lesungen und Statements in den Mittelpunkt stellte.
Ich habe persönlich den Wunsch gehabt, nach verschiedenen Dingen, die ich von der Ingeborg Bachmann gehört habe, ihre Stimme ausgiebig und im Gesprächszusammenhang zu hören. Das war der erste Teil der Arbeit. Und der zweite Teil der Arbeit war, dass ich im Stimmporträt versucht habe, die Stimme als Schnittstelle zwischen Körpersprache und Sprache zu hören. Und in diesem Sinn mir dann aus den Tonbändern Teile herausgesucht habe und versucht habe, einen repräsentativen Querschnitt durch die Jahre 53 bis 73 herauszusuchen, um die Stimmentwicklung akustisch hörbar zu machen.
Für die Erarbeitung des Stimmporträts, das Sie gleich hören werden, stellten sich Katharina Riese und Ulf Langheinrich dem für das Literaturhaus zusammengetragenen Material also noch einmal und drangen immer tiefer in dieses Material ein.
Die Ingeborg Bachmann hat Interviews gehasst und hat diesen Hass auch schriftlich in ihrem Roman Malina zusammengefasst. Man hört, wie sie sich überwinden muss. Aber wie im Laufe der Zeit eben ihre Stimme routinierter wird oder auch sie mehr und mehr an diese Situation gewöhnt ist.
Was auffiel, war eine gewisse stockende Faktor der Rede. Und die ist als formales Element dann auch eingeflossen in den Schnitt. Irgendwelche Spielereien mit der Stimme haben sich von vornherein verboten, weil es ja nicht darum ging, das Material zum Ausgangspunkt weiterführender Manipulation zu machen, sondern als solches selbst herauszustellen. Es gibt wohl zuweilen wichtige Sätze, die dann, oder Wörter, die wie Laub dann noch in dem Stück manchmal so umherwehen oder herunterfallen. Und als wichtiges Element habe ich dann noch eingeführt, die Störgeräusche des Bandes selber, weil die sehr häufig überaus markant waren. Die sind zunächst, so gut es ging, hinaus, also rausgefiltert worden. Und dann allerdings in der umgekehrten Vorgehen als eigene Charakteristika des Tonbandes, weil es ist ja nicht mehr die Originalstimme, sondern es ist auf Band, als Gestaltungsmittel eingeführt worden. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von tragenden oder störenden Geräuschen, in der die Stimme zuweilen ertrinkt, zuweilen daraus hervorkommt, die aber jetzt eben nicht mehr nur Bandrauschen oder Gerätebrummen sind, sondern eine eigene, den Stimmfluss nicht immer kommentierende, sondern zuweilen auch eben daneben stehende Struktur bilden.
Es sind im Laufe der Arbeit verschiedene Reflexionen eben mir dazu geflogen. Unter anderem die, dass also für meine Generation, die Ingeborg Bachmann, durchaus noch zur unmittelbaren Gegenwart gehört und für die jetzige Jugend zum Beispiel schon Literaturgeschichte ist und man nicht mehr so unmittelbar ein Kenntnis ihrer Person und ihres Werks voraussetzen kann.
Also die Stimme transportiert einerseits die Person und was mir ein Anliegen war, war auch das Vergangene, also die Vergänglichkeit und das Vergangene, das zu vermitteln. Das heißt, es ist eben nur noch auf einem Band und das heißt, es ist keine direkte Ansprache mehr. Und das Band, als was dann irgendwann auseinanderfällt, das ist halt jetzt durch dieses Rauschen dokumentiert. Und das heißt, es ist eigentlich schon sehr lange her. Und dieses Rauschen und Brummen, das Brummen der Geräte, das Rauschen des Bandes, das drückt das zuweilen richtig weg. Man spürt richtig, wie das so eigentlich schon lange her ist. Die Vergangenheit und die Zeit und die Maschinen, die das jetzt noch aufgehoben hat, es ist bewahrt mittels Technik und Maschinen. Und das wird eben jetzt herausgestellt, indem diese Maschinen oder die Geräusche, das Eigenleben dieser Geräte und der Trägermedien da als störender oder tragender Kommentar sichtbar gemacht wird und nicht als allmählich zu vergessen ist. Oder in der Regel ist es ja so, dass Störgeräusche nach kurzer Zeit vom Gehirn weggeblendet werden, wenn sie nicht zu stark sind. Man hört sie einfach nicht mehr, man hört nur noch die Stimme zum Beispiel. In dem Fall werden sie immer wieder präsent gemacht und dadurch ist die Stimme eingebettet in dieses technische Trägermedium als künstlerische Intervention, weil tatsächlich ist es ja in einem kompositorischen Verfahren dazu addiert worden in dieser Stärke und vor allem in dieser Sprunghaftigkeit.
Also es geht auf der einen Seite um eine sinnliche Darstellung der Zeit und auch um eine Darstellung der Person als Zeitfigur.
Hören Sie in den nächsten 20 Minuten also die Erstsendung von Ingeborg Bachmann, ein Stimmporträt von Katharina Riese und Ulf Langheinrich.
Meine erste Frage ist, wofür? Was Prosa oder?
Nein, ich habe Gedichte gelesen. Und zwar Gedichte, die im Herbst in der Frankfurter Verlagsanstalt erscheinen werden.
Sie sind überhaupt jedenfalls hier bei uns nur als Lyrikerin bekannt.
Oder? Ich habe auch in der Hauptsache Gedichte geschrieben.
Ja.
Und kaum Prosa.
Was für Versuche haben Sie in Prosa gemacht?
Ich habe da Erzählungen geschrieben, auch einen Roman, den ich aber dann wieder weggeworfen habe.
Also, Sie haben aber noch keine Gedichte veröffentlicht?
Ab und zu in Zeitschriften, aber ich habe noch nie einen Band herausgebracht.
Ja. Und in Mainz haben Sie Gedichte gelesen, die dann im Herbst in Frankfurt veröffentlicht werden?
Ja.
Ja. Sie erwähnten, Sie hätten ein Hörspiel geschrieben. Und für wen haben Sie das geschrieben?
Das Hörspiel habe ich für Rot-Weiß-Rot geschrieben. Das hat ein Geschäft mit Träumen geheißen. und ist dort das Nachtstudio-Aufführung gelaufen.
Aha.
Zweimal. Ja, es wird dort, werden dort verschiedene Dinge gemacht.
Es wäre sehr nett, wenn Sie mir ein Gedicht vorlesen könnten.
Es wird Sie nicht verhindern, es wird Sie nie verhindern, zu einer Aussage zu gelangen, wenn Sie etwas auszusagen haben. Und auch die Zeit wird Sie nicht verhindern, etwas auszusagen. Sondern Sie verlangt es ja, jede Zeit verlangt nach einer Aussage. Trotzdem wird natürlich immer wieder die Frage gestellt, einerseits die Frage, und wozu Dichter in dürftiger Zeit? Sie stellen sie etwas anders und sagen, wozu Gedichte in dürftiger Zeit? Ich meine, ist das ein Hölderlin-Wort? Sehen also, dass diese Frage schon sehr früh gestellt worden ist. Ja, sie werden verändert. Man könnte sich es aber auch so vorstellen, wenn man die Sprache mit einer Stadt vergleichen würde, dann ist ein alter Stadtkern da und es kommen neuere Stadtteile dazu und am Ende die Tankstellen und die Ausfallstraßen. Und die Stadtränder sehen vielleicht hässlich aus im Vergleich zu dem Stadtkern, aber es gehört eben zusammen. Das
ja.
Macht eine Stadt von heute aus.
Ein wenig hässlich, zu zweckmäßig.
Ja, ja.
Unsere Lyrik.
Ja, ja. Für viele ist es halt
spannend.
Ja. Ich nenne ihn vielleicht am besten ein paar jüngere deutsche Dichter, die das von denen ich glaube, dass sie zum Ausdruck bringen.
Ja.
Günter Eich oder Bart Seelam. Ich glaube vielleicht weniger, dass wir die Gedichte, die alten Gedichte mit dem alten Stadtkern vergleichen wollen.
Ja. Die Sprache selbst, meine ich, wäre ein Stadtkern.
Aus neuen Worten dazu.
Ja.
Und die alten Gedichte sind aus dem alten Wortmaterial gemacht. Die neuen Gedichte aus altem und neuem, würde ich sagen. Oder?
Aus altem und neuem Wortmaterial
ja.
Und die alten.
Manche auch nur aus neuem.
Aber sicher ist auch das ein Missverständnis.
Ja, es ist ein Missverständnis. Die Modernität eines Gedichts ist etwas anderes als die Präsenz eines Gedichts. Und ich glaube, dass die schönsten alten Gedichte aus allen oder Gedichte aus allen Zeiten die Präsenz haben.
Ja.
Was sagen Sie dazu?
Unsere besten Naturlücker sind dieser Gefahr natürlich entgangen. Wir brauchen an Wilhelm Lehmann zu denken, an Karl Kolo, aber auch an Günter Eich.
Also Sie möchten Lehmann als ein Beispiel dafür geben, dass man die Natur in unserer Zeit, auch in unseren Breiten, noch sehr gut besingen kann, ohne Gefahr zu laufen. Alte Bilder, abgenutzte Bilder.
Ja, im Gegenteil hat er so viele neue Bilder gefunden, so viele neue Metaphern. Und es liegt ziemlich viel Verzweiflung in einem Satz wie dem von Günter Eich, wer möchte leben ohne den Trost der Bäume. Aber zugleich hat er sich auch schon abgefunden.
Glauben Sie, dass das richtig ist, was ich eben gesagt habe?
Ja, ich glaube auch, dass man die alten Bilder, wie sie etwa Mörike verwendet hat oder Goethe, nicht mehr verwenden kann, nicht mehr verwenden darf, weil sie sich in unserem Mund unwahr ausnehmen würden.
Wir müssen wahres Sätzen.
Eigentlich müssen wir wahres Sätzen dieser veränderten Welt entsprechen.
Fräulein Dr. Bachmann, Sie sind in der Annahme von Literaturpreisen ja eigentlich fast schon geübt. Sie haben vor einigen Jahren den Preis der Gruppe 47 empfangen und Sie sind Literaturpreisträgerin des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Preis, den Sie heute erhalten haben, der Hörspielpreis der Kriegsblinden, Sie ganz besonders bewegt hat.
Man könnte sagen, diese Geschichte zwischen den zwei jungen Menschen, dem Hörspiel, sei ein Grenzfall. Es käme etwas Ähnliches in der Wirklichkeit nicht vor. Oder es verläuft nicht so rasch und auf diese Weise. Aber ich glaube wirklich, dass in jedem Fall auch in einem sehr alltäglichen, dieser Grenzfall versteckt liegt, dass wir ihn entdecken können, wenn wir genau hinsehen.
Frau Dr. Bachmann, Sie haben aber...
Stocken, einförmig, so in sich versponnen, wie sie sich auch im persönlichen Gespräch zeigt, las sie Gedichte und eine Erzählung. Außerdem wurde ihr der Berliner Kritikerpreis überreicht.
Also ist durch das Prosa-Schreiben gekommen, dass mir Gedichte schreiben unmöglich war. Andererseits habe ich aber fast bewusst aufgehört, Gedichte zu schreiben.
Vorübergehend aufgehört, aber doch.
Das habe ich damals nicht gewusst, aber weiß auch heute nicht, ob das ein vorübergehendes Aufhören war, was könnte.
Bei Gedichten gibt es einen absoluten Punkt, ja, wo man sagt, hier ist es fertig.
Für mich jedenfalls. Ich weiß dann, dass ich nichts mehr daran tun kann. Ich meine, Komposition für mich immer eine große Rolle gespielt. Ich meine natürlich im Schreiben. Und also etwas, was ich bei so vielen anderen vermisse. Und das ist tatsächlich so, dass ich erst vielleicht auch beim Korrigieren oder beim Versuch, einige Dinge zu streichen oder zu kürzen, gesehen habe, wie ungehorsam das ist. Dass es fast keinen Satz gibt, der sich nicht auf einen anderen Satz bezieht. Also insofern könnte man dieses Wort Komposition in einem
doppelten Sinn.
Es ist nur in einem Musikstück, können Sie einfach nicht eine bestimmte, drei Töne, die immer. Die variiert werden durch ein Stück oder die nie verloren gehen, die können sie einfach nicht herausstreichen. Und ich habe eben gesehen, dass ich mein Buch fast nicht streichen will, weil jeder Farbe durchgeht. Der Leser muss das natürlich gar nicht sehen oder merken, denn er kann das Buch ja auch ganz unbefangen und ohne diese Komposition zu studieren lesen. Aber für mich spielt das natürlich eine große Rolle. Schreiben, dass alles wirklich beschränkt ist. Ich habe ja fast über 1000 Seiten vor diesem Buch geschrieben und diese letzten 400 Seiten aus den allerletzten Jahren sind dann erst der Anfang geworden, der mir einfach immer gefehlt hat. Ja, also insofern ist die Ironie nicht etwas, die Ironie kann ja sehr leicht dazu führen, dass sie etwas am Menschen verringert. Ja, aber das Lächerliche an den Menschen ist wahrscheinlich nur die Fassade, etwas ist, was zur Fassade wird. Und solange nur die Fassade geschrieben wird, sind die meisten Menschen auch die Ich. Das ist ja sehr oft lächerlich. Nur hinter der Fassade ist kein Mensch. Aber das beste Geschehen, das ist eine Kriegsbildung, das macht. Manche meinen, dass man dadurch etwas über diese Zeit geschrieben hätte. Ich glaube aber nicht, dass das die Sache der Literatur ist, auf diese Weise über die Zeit zu schreiben, sondern ihre Phrasen zu zerschreiben und dass ich auch an diesem Bewusstseinsvorgehen oder an diesen Angstzuständen müsste sich zeigen, dass dieses Buch von heute ist. Und dass es nicht im Nirgendwo spielt, auch dass seine Privatheit weit über das Private hinaus zielt. Ja, beim Buch ist doch gesellschaftlich relevant, oder das heißt, es geht auch die Angst. Es ist nicht nur das, sondern auch die furchtbare Manipulation dieser Dinge, wenn sie dann erzählt aus dem Nachrichtendienst, in dem sie gearbeitet hat, und diesen entsetzten Betrug, den sie mit angesehen hat. Zum Beispiel, ich halte das, oder der universellen Prostitution. Wenn mir heute jemand in einem Buch beschreiben würde, also wie gerade die Lage der letzten zwei Jahre war, oder was passiert ist, so würde ich es, für mich ist es zum Beispiel wichtiger. Und das hat natürlich nichts mit einer Analyse dieser Wirtschaftsstrukturen zu tun und müsste sie aber auf eine andere Weise treffen.
Dann ist also Ihr Buch, nämlich das Dokument der Zerstörung eines Ich, seiner Todesarten, auch ein Dokument für die allgemeine Bewusstseinslage.
Das ist eine Entsprechung zwischen ihrer Krankheit und der Welt, der Gesellschaft und dieser Verhältnisse. dass ich immer gewusst habe, ich werde dieses eine Buch schreiben. Es war schon sehr früh, während ich die Gedichte geschrieben habe. Und dass ich immer zu nach dieser Hauptperson gesucht habe, dass ich gewusst habe, sie wird männlich sein, dass ich nur von einer männlichen Position aus erzählen kann. Aber ich habe mich immer wieder gefragt, warum eigentlich? Ich habe es nicht verstanden, auch in den Erzählungen nicht. Es ist für mich wie das Finden meiner Person, nämlich dieses Ich, das weibliche Ich, nicht zu verleugnen und trotzdem das Männliche zu finden. Selbst wenn er es anders liest oder lange nicht dahinter kommt oder erst am Ende dahinter kommt. Das würde mir nichts ausmachen. Man muss überhaupt ein Buch auf verschiedene Arten lesen können. Und außerdem ist heute anders lesen als morgen.
Was die Kritik mit Bedacht und mehr wohl noch mit Unbedacht äußert, ist der schlechteste Ausgangspunkt für die Unterhaltung mit einem Autor. Verzeihen Sie. Wenn ich eins wäre mit diesem abgestempelten und durchinterpretierten Gespenst, das Elemente verschmilzt und einige andere Seiltänze und tiefen Ausflüge machen können soll, würde ich meine Schreibmaschine zumachen und auf und davon gehen. Aber die Dichter der Vergangenheit, versuchen wir es mit denen. Ich bewundere natürlich viele, sehr verschiedene und von Zeit zu Zeit andere, sodass mit der Aufzählung von Namen wenig gesagt wäre. Dabei langweilen mich die Dichte meistens, ich lese fast keine mehr. Hier und da erinnere ich mich an eine früh gehörte Zeile, an einen Ausdruck. Und wenn mir etwas sehr gefällt, wenn ich meine, es müsse gerettet werden, dann verwende oder variiere ich einen Ausdruck, gebe ihm einen neuen Stellenwert. Das ist also, wenn Sie so wollen, ein etwas merkwürdiges Verhältnis zur Vergangenheit,
Frau Bachmann,
ein Arbeitsverhältnis, das zum Beispiel in der Musik seit jeher vorkommt. Ja, als Gelegenheitsgedichte und in genau diesem Sinn. Ich habe darum auch viele Jahre keine Gedichte mehr geschrieben, weil ich eben nicht Gedichte schreiben kann. Oder ich könnte es zwar, mag aber nicht, wenn da nichts ist, außer verfügbaren und selbst entwickelten Techniken und eben der Luft. Ich bin aus Österreich, aus einem kleinen Land, das, um es überspitzt zu sagen, bereits aus der Geschichte ausgetreten ist und eine
Bücher.
Übermächtige,
ja,
monströse Vergangenheit hat.
Ich habe immer schon viel gelesen. Nein, ich weiß nicht, ob wir einander verstehen. Ich lese am liebsten auf dem Fußboden, auch auf dem Bett, fast alles liegend. Nein, es geht dabei weniger um die Bücher, es hat vor allem mit dem Lesen zu tun, mit Schwarz auf Weiß. Mit den Buchstaben, den Silben, den Zeilen, diesen unmenschlichen Fixierungen, den Zeichen, diesen Festlegungen, diesen zum Ausdruck erstarrten Wahn, der aus dem Menschen kommt. Glauben Sie mir, Ausdruck ist Wahn, entspringt aus unserem Wahn. Es hat auch mit dem Umblättern zu tun, mit dem Jagen von einer Seite zur anderen, der Flucht, der Mittäterschaft an einem wahnwitzigen, geronnenen Erguss. Es hat zu tun mit der Niedertracht eines Enjambements, mit der Versicherung des Lebens in einem einzigen Satz, mit der Rückversicherung der Sätze im Leben. Lesen ist ein Laster, das alle anderen Laster ersetzen kann oder zuweilen an ihrer Stelle intensiver allen zum Leben verhilft. Es ist eine Ausschweifung, eine verzehrende Sucht. Nein, ich nehme keine Drogen, ich nehme Bücher zu mir. Präferenzen habe ich freilich auch. Viele Bücher bekommen mir nicht. Einige nehme ich nur am Vormittag ein, andere nur in der Nacht. Es gibt Bücher, die ich nicht loslasse. Ich ziehe herum in der Wohnung mit ihnen. Ich trage sie vom Wohnzimmer in die Küche, ich lese sie stehend im Korridor, ich benutze keine Lesezeichen, ich bewege den Mund beim... Aber die Schocks, die nachhaltigen Ereignisse sind ein einziger Blick auf eine Seite, eine Erinnerung an 5 Worte auf Seite 27 links unten, nous allons à l'esprit, sind Worte auf einem Plakat Namen auf Hausschildern, Titel von Büchern, die ungekauft in einem Schaufenster zurückbleiben. Eine Annonce in einer Illustrierten im Wartezimmer beim Zahnarzt entdeckt. Eine Inschrift auf einem Denkmal, auf einem Grabstein, mir ins Auge gesprungen. Hier ruht. Beim Verblättern im Telefonbuch ein Name, Eusebio. Ich komme jetzt gleich zur Sache. Ein Satz mit vielen Appositionen muss gerade deswegen in einem rasanten Tempo genommen werden. Mit einem unmerkbaren Slalom der Augäpfel, weil es sich sonst nicht ergibt. Ein Satz muss sich einem Leser ergeben. Lars zum Beispiel ertrug einen Menschenkopf. Ich weiß nicht warum, aber ich war sofort vollkommen überzeugt, dass, wer immer dieser Mann auch war, von diesem Satz ausgehend, der einen Menschenkopf trägt, tragen musste, dass es wichtig für mich war, es zu erfahren. Es gehört unwiderruflich zu meinem Leben. Es wird noch daraus etwas entstehen. Doch zur Sache wollte ich sagen, dass ich Ihnen auch in Tag- und Nachtsitzungen nicht die Bücher aufzählen könnte, die mich am meisten beeindruckt haben oder warum, an welcher Stelle und für wie lange Zeit. Aber es geht doch nicht um das Hängenbleiben. Werden Sie fragen. Nur einige Sätze, einige Ausdrücke wachen immer wieder auf im Gehirn, melden sich über Jahre zu Wort. Zu Wort. Der Ruhm hat keine weißen Flügel. Avec ma main brûlée, j'écris sur la nature du feu. Une fois fort, la mort m'imite. Une fois fort, la mort m'imite. To the only together. Ist die Strafe.
Es wird Sie nicht verhindern, es wird Sie nie verhindern, so eine Aussage zu gelangen.
Meine erste Frage ist, wofür? Was Prosa oder?
Nein, ich habe Gedichte gelesen, und zwar Gedichte, die im Herbst in der Frankfurt Verlagsanstalt erscheinen werden.
Sie sind überhaupt, sind was Sie bei uns nur als Lyrikerin bekannt.
Ich habe auch in der Hauptsache Gedichte geschrieben, und kaum Prosa.
Sie hörten Ingeborg Bachmann, ein Stimmporträt von Katharina Riese und Ulf Langheinrich, entstanden im Tonstudio von Ulf Langheinrich und zwar als eine Koproduktion zwischen dem Literaturhaus Wien und dem ORF Kunstradio. Und jetzt möchten wir Ihnen noch Wald aus Wellen 2, eine Radiokollage des Linzer Künstlers Reinhard Barth, vorstellen. Er verwendete für diese Arbeit Langwellengeräusche, die er 1981 mit Hilfe eines alten Radios aufgenommen hat. Jahre später begann er diese Klänge zwischen den Sendefrequenzen einer prozesshaften Arbeit zu unterziehen. Immer wieder nahm sich Barth der Aufnahmen an, komponierte mit Summ, Rausch und Störgeräuschen eine Reise durch die Frequenzen, eben einen Wald aus Wellen, der die Hörer in verschiedenste Klangfelder des Radioempfangs fallen lässt. Barth verweist mit seiner Arbeit auf unzählige Räume im Radio, die es immer wieder neu zu betreten gilt. Lassen Sie sich fallen in den Wald aus Wellen von Reinhard Barth. Wald aus Fellen 2 von Reinhard Barth, entstanden im Linzer Studio des Künstlers. Heute in einer Woche hören Sie im Kunstradio ein Transitprojekt. Say No More von Bob Ostertag mit Mark Dresser Bass, Gary Hemingway Schlagzeug und Phil Minton.